Radioaktiv Spätlese, das Seniorenmagazin.
Von Senioren, aber nicht nur für Senioren.
Immer sonntags um 18 Uhr. Hören Sie doch mal rein.
Hallo, hier ist wieder Radioaktiv mit dem Seniorenmagazin Spätlese. Durch die kommende Stunde begleiten Sie diesmal Angela Kugel
und Jens-Peter Groth.
Schön, dass Sie dabei sind.
Wir beginnen die Sendung mit einem winterlichen Gedicht des deutschen Schriftstellers und Grafikers Christoph Meckel. Unterstützen statt einschränken sollte eine Wohnberatung bei einer Demenzerkrankung. Wir sprechen darüber mit dem Niedersachsenbüro in Hannover. Des einen Freud, des anderen Leid könnte Jens-Peter Groths heutige Weihnachtsgeschichte überschrieben sein. Mit dem weltweit den Violinenbogen schwingenden Frank-Peter Zimmermann spricht unser Redakteur Stefan Riekener. Und unserem gebürtigen Ostpreußen Manfred Arendt folgen wir diesmal in eine Dorfkirche. Die Bürgerinitiative End the Cage Age, die sich für ein Ende der grausamen Käfighaltung einsetzt, klagt gegen die EU-Kommission. Näheres dazu erfahren Sie in der kommenden Stunde. Zu guter Letzt macht sich unser Kollege Hans Wiechmann ein paar Gedanken zum Duzen. Wir wünschen gute Unterhaltung.
Melancholisch-winterlich wird es nun mit unserem Einstiegsgedicht. Im Winter wurde verfasst von dem 1935 in Berlin geborenen Christoph Meckel. Es liest Jürgen Schormann.
Im Winter gilt meine Liebe mehr noch den Möwen als den Fischen. Und mein Erinnern vereint sich mit der Hoffnung, die weiße Scheibe des Mondes wiederzufinden. Meine Nächte möchte ich in den Bootshäusern verbringen und die Hälfte meiner dämmernden Tage auf dem Laufsteg im Gespräch mit den Möwen. Als letztes möchte ich einen flügellahmen Spatzen vor einer Lawine retten. Und dann, wenn es nichts mehr zu tun gibt, unter dem Mond, der Eichendorf wach hielt, einschlafen.
Vergiss und lass uns jetzt nur dies erleben, wie die Sterne durch geklärten Nachthimmel dringen, wie der Mond die Gärten voll übersteigt. Wir fühlten längst schon, wie es spiegelnder wird im Dunkel, war. Lass uns ganz hinübertreten. In die Welt hinein, die Monden ist.
Vergesslichkeit kennt jeder. Man steht auf, um sich irgendwas zu holen und im nächsten Moment hat man vergessen, was das war. Viel schlechter vorstellen kann man sich, wie das ist, wenn einem vertraute Dinge fremd vorkommen und man sich nicht mal mehr in den eigenen vier Wänden auskennt. Mit diesem Problem beschäftigt sich die Diplom-Sozialwissenschaftlerin Annette Brümmer vom Niedersachsen-Büro Neues Wohnen im Alter.
Das Problem bei Demenz kann sein, dass sie nicht mehr wissen, wo ist die Toilette, wo ist das Badezimmer, was brauchen sie im Schrank. Das ist zum Beispiel ein Problem. Ein weiteres Problem kann sein, dass bei einer fortgeschrittenen Demenz Gegenstände in der Wohnung verkannt werden, dass zum Beispiel da ein Bademantel ist, der auf dem Bügel hängt, der dann für einen fremden Menschen gehalten wird. Das sind alles so Probleme, die bei einer fortgeschrittenen Demenz passieren können. Im Anfangsstadium ist es ja diese Vergesslichkeit und da kann es passieren, dass vergessen wird, den Herd auszumachen, dass die Heizung die ganze Nacht läuft. All diese Dinge, die mit diesem Thema Gedächtnis zu tun haben.
Brümmer ist schwerpunktmäßig in Sachen Wohnberatung unterwegs und die soll natürlich möglichst flächendeckend angeboten werden.
Das Niedersachsenbüro wird durch das Land Niedersachsen gefördert und hat zwei Schwerpunkte. Einmal neue Wohnform und verbindliche Nachbarschaften und der zweite Schwerpunkt, das ist die Wohnberatung. Und da geht es darum, Strukturen in Niedersachsen aufzubauen, damit Menschen vor Ort eine Beratung zum Wohnen im Alter zur Verfügung haben. Im Grunde genommen bilden wir Wohnberater bei den Senioren- und Pflegestützpunkten aus, die dann wiederum Menschen im Alter auch zum Thema Demenz natürlich beraten können.
Die Wohnungen sollen den Bedürfnissen von demenzerkrankten Menschen angepasst werden. Wie das aussehen kann, erklärt Brümmer am Beispiel Kochherd.
Die Lösung ist nicht gerade, den Herz abzuklemmen, weil ja viele Menschen auch im Anfangsstadium einer Demenz oder wenn sie vergesslich geworden sind, trotzdem gerne kochen möchten. Und dann ist immer die Frage, wie kriegt man das hin, dass die Wohnung abgesichert wird, dass das Kochen abgesichert wird, gleichzeitig aber auch, dass ermöglicht wird. Und da gibt es so eine Herdsicherung, die dann abläuft, wenn der Herd eingeschaltet wird. Das heißt im Grunde genommen, man kann vorher programmieren, ab welcher Zeit soll der Herd ausgeschaltet werden. Also wenn Frau Meier zum Beispiel immer mittags Kartoffeln kocht und die braucht ungefähr eine gute halbe Stunde für ihr Mittagessen, wäre es möglich, diese Herdsicherung so zu programmieren, dass nach 35 Minuten der Herd sich automatisch abschaltet. Das heißt, das Kochen ist dann weiterhin möglich, aber die Gefahr ist abgesichert. Gleichzeitig gibt es dann über dem Herd eine Hitzewache und der würde auch den Herd ausstellen, wenn eine bestimmte Temperatur erreicht ist.
Also den Wohnungsalltag vereinfachen, ohne Grundlegendes zu verändern.
Ganz wichtig ist es, immer ganz individuelle Lösungen auszuprobieren. Und ganz wichtig ist es auch, ja, so wenig wie möglich in der Wohnung zu verändern, damit das Vertraute erhalten bleibt und die Wohnung auch möglichst einfach zu machen. Das heißt, man kann schon mal hier und da was wegnehmen. Wenn da super viel Geschirr im Küchenschrank steht, ist es vielleicht sinnvoll, auch ein bisschen das zu reduzieren, damit das Umfeld vereinfacht wird. Oder wenn jemand umzieht, ist es wichtig, dass die Tapete und die Möbel alles genauso ist wie in der alten Wohnung. Also das sind so Sachen, so wenig wie möglich verändern, damit das Vertraute erhalten bleibt, weil das ist das, wo Menschen sich gut orientieren können. Wenn eine Veränderung da ist, dann kann das ganze System zusammenbrechen.
Herausfinden, was noch machbar ist. Die Devise der Wohnberatung bei Demenz heißt: Unterstützen statt einschränken.
Wichtig ist eigentlich immer, dass die Menschen nicht in den Aktivitäten beschränkt werden und alles nicht mehr machen dürfen, sondern dass geschaut wird, wie kann die Wohnung verändert werden, welche Hilfsmittel gibt es, damit viele Aktivitäten trotzdem noch möglich sind. Das kann auch zum Beispiel bedeuten, dass man sich mal überlegt, welche einfachen Tätigkeiten können Menschen mit Demenz denn noch ausüben. Es kann zum Beispiel jetzt auch jemand sein, der immer in seiner Hobbywerkstatt gearbeitet hat und vielleicht trotzdem noch mit Schraubenzieher und mit diesen ganzen Sachen gut umgehen kann, der vielleicht immer Schrauben auch sortiert. Das gehört dann ja auch dazu, dass man dann so einen Behälter hat, wo Schrauben sortiert werden können. Irgendwelche Tätigkeiten anzubieten, die mit der eigenen Biografie zu tun haben, mit dem, was Menschen gerne machen.
Über die Wohngestaltung bei Demenz sprachen wir mit Annette Brümmer vom Niedersachsenbüro Neues Wohnen im Alter.
Have a holly jolly Christmas, it's the best time of the year. Now I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas, and when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. The mistletoe is hung where you can see. Somebody waits for you. Kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas. And in case you didn't hear, oh by golly, have a holly jolly Christmas this year. Is hung where you can see. Somebody waits for you. Kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas. And in case you didn't hear, oh by golly, have a holly jolly Christmas this year.
Manchmal gibt es politische Ereignisse, die einen Teil der Bevölkerung verunsichern. Ein solches Ereignis war die Wahl des amerikanischen Präsidenten Trump. Dass ein solches Ereignis zu erstaunlichen Folgeerscheinungen führen kann, davon erzählt die diesjährige Weihnachtsgeschichte von Jens-Peter Groth. Dafür reisen wir jetzt in Gedanken in die USA.
Carola fühlte sich schrecklich. Sie war schockiert darüber, dass es bei den Präsidentschaftswahlen in ihrem Land einen solch eindeutigen Sieg von Donald Trump gegeben hatte. Sie lebte im Staat Pennsylvania und arbeitete als Psychotherapeutin. Sie hatte ohne Zögern Kamala Harris gewählt und gehofft, dass sich in ihrem Land etwas zum Positiven ändern würde durch eine gestärkte Macht der Demokraten. Die Wahl lag nun etwa einen Monat zurück. Ein weiterer Grund für ihre Niedergeschlagenheit war, dass es ihr wirtschaftlich schlecht ging. Sie musste einen hohen Kredit für ihr Haus abbezahlen, das Studium ihrer Tochter zum größten Teil mitfinanzieren und eine angemessene Bezahlung für Paula, ihre Sprechstundenhilfe, aufbringen. Ihre Assistentin war sehr geduldig, wenn es darum ging, dass sich aufgrund der wirtschaftlichen Lage ihre monatliche Lohnzahlung bisweilen um ein paar Tage verzögerte. Die wirtschaftliche Lage war durch eine sinkende Nachfrage an Patienten begründet. Auch die Zahlungsmoral der Patienten und die verzögerten Zahlungen der Krankenversicherungen waren Ursachen für die problematische Lage von Carola. Sie blickte auf den Kalender und zählte die Tage bis Weihnachten. Sie hörte das mehrfache Klingeln des Telefons draußen an der Anmeldung ihrer Praxis. Nach etwa 5 Minuten kam Paula in das Sprechzimmer. Sie lächelte. »Wir haben 2 neue Patientinnen«, sagte sie. »Prima«, meinte Carola. Sie wandte sich dann wieder ihrer auf dem Tisch liegenden Fachliteratur zu und las weiter. Kaum war Paula draußen an der Rezeption, da klingelte das Telefon schon wieder. Auch nach Beendigung des Telefonats klingelte es erneut, dieses Mal an der Tür zur Praxis. Ein Mann und eine Frau betraten die Rezeption. Sie wollten sich für eine Therapie anmelden. Da Carolas nächster Behandlungstermin erst 1,5 Stunden später anlag, lud Carola die beiden zu einem anamnesischen Gespräch ein. »Was kann ich für Sie tun?«, war ihre Standardfrage. »Wir kommen nicht mit dem Wahlergebnis der Präsidentschaftswahl zurecht«, begann der Mann mit Namen Miller. »Auch wenn das Wahlergebnis schon Wochen zurückliegt, wissen wir nicht, wie es weitergeht. Wir haben ein konkretes Problem«, unterbrach Mrs. Miller. »Unsere Tochter ist schwanger. Sie ist in der 10. Woche. Ihr Mann hat sie gerade verlassen. Sie überlegt, ob sie das Kind behalten sollte. Die Frage ist doch, ob die zukünftige Regierung Abtreibungen noch zulassen wird. Davon, einmal abgesehen, sind wir immer noch verzweifelt darüber, dass wir Amerikaner einen superreichen, nachweislich kriminellen, ständig die Wahrheit vertuschenden Präsidenten gewählt haben, der für uns möglicherweise starke wirtschaftliche Einschnitte mit sich bringen wird. Wir haben in den letzten Wochen nach der Wahl versucht, mit diesen Herausforderungen klarzukommen. Sie hob verzweifelt ihre Arme. Wir haben es nicht geschafft. Wir haben Schlafstörungen, manchmal sogar Existenzängste. Carola nickte verständnisvoll. Ich verstehe Sie beide. Auch wenn Sie das vielleicht nicht tröstet, Sie sind nicht die Einzigen mit diesen Problemen. Ich hatte schon viel früher damit gerechnet, dass die mit dem Wahlergebnis verbundenen Probleme mehr Patienten zu mir bringt. Bitte machen Sie mit Carola weitere Termine aus. Ich freue mich auf Ihren Besuch. Sie verabschiedete sich von den Millers und schloss die Tür zum Sprechzimmer. Einen Moment später betrat Paula das Sprechzimmer. Es ist kaum zu glauben. Es gab 2 weitere Anfragen von Patienten. Sie erwähnten, dass auch ihre Probleme mit der Trump-Entscheidung zusammenhängen. Es ist einfach unfassbar. Sie schüttelte ihren Kopf. Dann verließ sie das Sprechzimmer, denn das Telefon klingelte erneut. Carola wischte sich über ihre Stirn. So viel Zulauf hatte sie sich nicht vorstellen können. Dass ein solch katastrophales Wahlergebnis ihr so viele neue Patienten und Patientinnen bringen würde, das hätte sie nie gedacht. Andererseits, sie konnte es kaum fassen, dass ein Ereignis mit kaum einschätzbaren Konsequenzen ihr mehr Einnahmen bescheren würde, die ihre wirtschaftlichen Probleme mindern können. So kann etwas Negatives auch positive Konsequenzen haben. Ist das nicht makaber? Wie dem auch sei. Weihnachten kann kommen. Sie lächelte und schrieb eine Überweisung für das überfällige Gehalt von Paula.
die Stadt sich die Schneedecke übern Kopf gezogen hat, dass es selbst die Katzen friert. Wenn du weißt, dass mancher nachts nicht mal ein Pappkarton für sich hat, Flaschenpfand, das entführt. Wenn das Nötigste zum Leben aus dem Müllcontainer kommt und die Wollmütze vom Roten Kreuz. Gezogen hat und die Straßenbahn liegt auf Eis. Wenn die Frau aus dem vierten Stock nur ein Fernseher zum Reden hat und der Pastor kondoliert leis. Wenn die Gehhilfe neben dem Pflegebett parkt, wenn das Essen auf Rädern kommt. Sag mir, wie kommst du über den Winter? Sag mir, wie kommst du über den Winter? Wie, sag mir, wie kommst du über den Winter? Wenn so mancher kurze Rock nichts aus den Bordstein hat, wenn es einfach nicht warm wird. Übern Kopf gezogen hat, dass es selbst die Katzen friert.
Der Star-Violinist Frank-Peter Zimmermann musiziert mit allen berühmten Orchestern und Dirigenten der alten und der neuen Welt. Seine Preise und Ehrungen füllen Räume. Stefan Rickener hatte anlässlich eines Konzerts in Hannover Gelegenheit, mit ihm zu sprechen.
Frank-Peter Zimmermann hat auf seiner berühmten Stradivari in allen großen Konzertsälen der Welt gespielt. Und da wundert es einen dann doch schon, dass er auch in Hannover auftritt.
Nein, Hannover ist eine ganz wichtige Stadt in Deutschland für die Klassik. Es gibt ein altes, wirklich große Traditionsopernhaus. Es gibt das NDR-Orchester, was im Moment hervorragend spielt mit seinem Chef, dem Andrew Manzi. Und nein, Hannover hat doch unglaublich viel zu bieten. Das muss ich als Rheinländer wirklich auch so anerkennen.
Nachdem er vor ein paar Jahren seine geliehene Stradivari von einem Tag auf den anderen zurückgeben musste, hat Zimmermann 2 Jahre lang auf verschiedenen und ebenfalls sehr alten Instrumenten gespielt, bis er seine Lady Inchiquin von 1711 zurückbekam.
Es war wirklich vom Gefühl her so, als ob man mir die Stimme, meine eigene Stimme hier aus dem Hals rausgerissen hätte.
Was unterscheidet denn die Stars unter den Violinisten? Hat da jeder so seine eigene Handschrift? Und darf man bei Bach, Beethoven oder Mozart einfach so etwas verändern?
Gerade bei diesen berühmten Werken von Bach, von Mozart, von Beethoven ist es ähnlich, als wenn man meinetwegen als Schauspieler den Faust interpretiert oder Shakespeare-Stücke. Da hat man viel mehr Spielraum, eigenes Persönliches reinzubringen. Und das soll man auch. Das haben die Komponisten wirklich so gewollt. Man weiß, dass der Beethoven immer ganz freudig aufgesprungen ist, wenn irgendein Künstler, der seine Musik gespielt hat, irgendwie was extra gebracht hat, eine extra Kadenz oder ein paar extra Töne.
Von einigen berühmten Klassikmusikern weiß man, dass sie es auch gerne mal rocken lassen. Hört ein Frank-Peter Zimmermann auch nicht Klassisches?
Also ich höre sehr gerne Jazz auch. Ich bin nicht so jemand, der sich hinsetzt und so nebenher die Musik dudeln lässt. Also ich muss wirklich schon, wenn ich mich hinsetze, ich muss die Musik wirklich bewusst hören.
Am schlimmsten sind für Zimmermann allerdings Klangteppiche in Fahrstühlen oder in Kaufhäusern. Dem Reiz, der Geige auch mal selbst Jazztöne zu entlocken, widersteht der Ausnahmekünstler, weil er befürchtet, dann die Feinmotorik für das Klassische zu verlieren. Sein Motto lautet daher eher:
Schuster, bleib bei deinen Leisten.
Hoffentlich noch sehr lange. Und auch immer mal wieder in Hannover.
Stefan Rickener sprach mit dem mehrfach ausgezeichneten Violinisten Frank-Peter Zimmermann. Wer Zimmermann einmal live erleben möchte, am 12. und 13. Januar 2025 tritt er in Bremen mit den Bremer Philharmonikern auf. Zu Gehör werden Elgar und Beethoven kommen.
Unser Ostpreuße vom Dienst, Manfred Arendt, begibt sich diesmal in eine Dorfkirche, wo er auf einen Vikar trifft, der noch einiges zu lernen hat.
Verehrte Hörerinnen und Hörer, früher, als noch sehr viele Menschen in ländlichen Gegenden lebten, da galt dieses Gebot: Du sollst die Kirche im Dorf lassen. Und so prangte in jedem Dorf, meist mitten im Ort, eine Kirche, zu der natürlich der Herr Pastor gehörte, der von allen respektiert wurde. Manchmal gesellte sich zum Pastor ein Vikar, sozusagen ein Pastorlehrling. Um einen solchen geht es in der heutigen Randbemerkung. Das Ganze trug sich in Klumbischken zu, in der Nähe von Suleiken. Zu einem Vikariat gehören unter anderem Visitationen. Da kommt eine hohe Kommission und beäucht dem Vikar mit kritischen Blicken. Die hier beschriebene Visite verlief so: Der Vikar absolvierte einen Gottesdienst. Danach gab es kritische Bemerkungen der Visiteure. Erste Anmerkung: Herr Kandidat, Sie haben schon viel gelernt, aber es gibt noch ein paar Kleinigkeiten zu verbessern. Ihre Konfirmanden, die hatten Ihnen ja einen kleinen Streich gespielt. Trotzdem sollten sie die Litanei mit einem markigen Halleluja beginnen und nicht mit »Wer hat meine Brille mit Schmalz beschmiert?« Zweite Anmerkung. Sie haben über Lukas 24 gepredigt, über die Geschichte, in der der Herr Jesus zwei seiner Jünger auf dem Weg nach Emmaus erschien. Sie sprachen so. Zween der Jünger gingen nach Emmaus. Es ging nicht einer, es waren nicht drei, nicht vier, nicht alle zwölf. Sie fuhren fort. Zween der Jünger gingen nach Emmaus. Es waren keine Schriftgelehrten, keine Pharisäer, es waren Jünger. Dann, es gingen Jünger nach Emmaus. Sie schlichen nicht, sie stolzierten nicht, sie rannten nicht, sie gingen. Und sie gingen nicht nach Bethlehem, auch nicht nach Jerusalem. Es heißt genau, zween der Jünger gingen nach Emmaus. An der Stelle kam zu Recht ein Zwischenruf aus der Gemeinde. Manche, nu lasst die beiden doch endlich gehen, bei uns gibt es Frühmittag. Dritte Anmerkung. Wenn sie nach der Predigt wieder von der Kanzel runterkommen, dann sollten sie die Treppe gemessenen Schrittes herunterschreiten und nicht mit einem Jodler auf den Lippen auf dem Geländer runterrutschen. Vierte Anmerkung. Eins sollten sie sich auch noch merken. Wenn sie beim Abendmahl dem Wein reichen, dann heißt es, kommet her und trinket, und nicht Prost, Prost, Kameraden. Es wurde berichtet, dass hinterher alle bei Kaffee und Kuchen noch friedlich zusammengesessen und plachandert haben.
The sky is ringing with angels singing.
Ring,
Unser Kampf für das Wohl der Tiere ist auch ein Kampf für unsere Demokratie. Deshalb sind unsere Stimmen wichtig. Das sagt die Bürgerinitiative End the Cage Age, beendet das Zeitalter der Käfighaltung. 2018 wurde die Initiative von nur 7 europäischen Bürgern gegründet. Ihr Ziel? Die Käfighaltung in der Landwirtschaft zu verbieten. Mittlerweile haben sich hierfür 170 Organisationen in ganz Europa zusammengeschlossen. Dazu gehört auch die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch, die sich über das weitreichende Engagement sehr freut.
Das war jetzt eine ganz erfolgreiche Bürgerinitiative. Ja. Also 1,4 Millionen europäische Verbraucherinnen haben gesagt, sie wollen ein Verbot der Käfighaltung. Und so eine Bürgerinitiative zu starten, ist schon sehr aufwendig. Und wenn die dann erfolgreich ist und so erfolgreich ist wie diese hier, darf die einfach nicht von der Kommission ignoriert werden. Das ist ein verankertes Instrument, wie sich Bürgerinnen beteiligen können auf EU-Ebene. Die Schritte, die danach folgen sollen, sind eigentlich klar geregelt.
Sagt Annemarie Botzki, zuständig für Recherche und Kampagnen von Foodwatch. Um mit einer Bürgerinitiative erfolgreich zu sein, muss eine große Hürde genommen werden, erklärt Botzki.
Man muss Millionen Unterschriften in verschiedenen Ländern sammeln. Also das geht auch nicht, dass man jetzt nur in Frankreich oder Deutschland die Unterschriften sammelt, sondern man muss dafür eine breite Gruppe aus Europa von Verbraucherinnen sammeln. Die müssen unterschreiben und sich beteiligen. Also es ist teilweise ein jahrelanger Prozess, dass Leute das organisatorisch überhaupt hinkriegen, so eine Bürgerinneninitiative auf die Beine zu stellen. Also das ist recht schwer zu machen und umso toller ist das ja, dass das hier in diesem Falle geklappt hat.
2021 kündigte die EU-Kommission an, die geltenden EU-Rechtsvorschriften zu überarbeiten und einen Gesetzesvorschlag vorzulegen. Bis Ende 2023 sollte die Verwendung von Käfigen auslaufen. Der Ausstieg aus der Käfighaltung für Nutztiere in ganz Europa sollte bis 2027 erfolgen. Umgesetzt wurde davon bisher noch nichts.
Wir sehen das so, dass die Kommission damit gegen fundamentales EU-Recht verstößt. Und deswegen gehen auch einige Organisationen vor Gericht, weil wir sagen, das ist verpflichtend. Das war eine bindende Zusage von der Kommission und das wird jetzt juristisch vor Gericht überprüft. Die Reaktion von Ursula von der Leyen, diese 1,4 Millionen Bürgerinnen zu ignorieren, das ist wirklich ein Armutszeugnis für die Demokratie. Und das ist, was wir in diesen Zeiten überhaupt nicht brauchen. Wir brauchen Vertrauen auch in die Institutionen und in die Prozesse und das untergräbt sich hier enorm. Und es ist eines der wenigen Mittel, die wir haben und das ist schon ein Problem für unsere Demokratie in Europa.
Die Mehrheit der Europäer sei für das Tierwohl und gegen Tierquälerei, sagt Botzki.
Also es gibt eine konkrete Umfrage zu dem Thema, die gezeigt hat, dass 89%, also knapp 90% der EU-Bürger sind der Meinung, dass die Tiere nicht in Einzelkäfigen gehalten werden sollen. Und auch Institutionen wie die Behörde für europäische Lebensmittelsicherheit, also eine EU-Institution, hat auch gesagt, dass wir eine schrittweise Abschaffung der Käfighaltung brauchen. Also wo man hinguckt, sind die Leute sich eigentlich einig, dass wir aus diesem grausamen System aussteigen müssen.
Manch einer wäre überrascht, wie viele Tiere immer noch 18 Jahre nach dem Inkrafttreten des Tierschutzgesetzes in grausamer Käfighaltung ihr kurzes Leben fristen.
Viele Tiere in Europa, wie Hasen zum Beispiel oder auch Hühner, werden immer noch in einem Käfig gehalten, auf Gitterstäben in kleinen Boxen. Aber gemeint sind natürlich auch eine Haltungsform, die sehr restriktiv ist, in dem sich das Tier fast gar nicht bewegen kann. Kälberboxen oder auch die Anbindehaltung, wenn die Kühe ein Leben lang fixiert sind an einer Stelle und sie nicht bewegen können, vor oder zurück. Das ist dann nicht der klassische Käfig. Oder die Sauen sind ja in diesen Abferkelkäfigen, wo sie so grauenhaft fixiert sind über Monate. Da gab es ein bisschen Bewegungen in Deutschland, das zu beenden, aber das hat super lange Übergangsfristen bekommen. Also die Industrie kann das noch lange weiter betreiben.
Eine Demokratie, die den Bürgerwillen nicht berücksichtigt und ihn Wirtschaftsinteressen opfert, steht auf wackeligen Beinen, meint Botzki. Sie beklagt den massiven Lobbyismus beim Gesetzgebungsprozess.
Man sieht schon, dass der Druck der Fleisch- und Agrarlobby wirklich sehr groß war auf Politiker und auf verschiedene Ausschüsse in Brüssel. Also die Lobby hat wirklich eine enorme Macht und hat die auch genutzt, um dieses Gesetz zum Ende der Käfighaltung aufzuhalten. Da gibt es interessante Aufdeckungen, dass zum Beispiel die European Livestock Voice auch großen Einfluss hatte auf die Politik und wirklich alles gegeben hat, dieses Gesetz aufzuhalten.
Die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch schließt sich der Klage der Europäischen Bürgerinitiative End the Cage Age gegen die EU an. Wir sprachen darüber mit Annemarie Botzki.
In einer engen Box war es, auf Beton und standesgemäß, dass sie die Glühbirne der Welt erblickte. Sie war das Ferkel Nummer 4, drei andere lagen über ihr, so eingedrängt, dass sie fast erstickte. Schon nach 2 Wochen Säugekot kam jemand und nahm Mutter fort, doch noch als die Erinnerung schon verblasst war, fielen manchmal dem jungen Schwein der Mutter Worte wieder ein. Die Würde des Schweins ist unantastbar. Mein Kind, die Würde des Schweins ist unantastbar. Der Kerker wurde hier zu Haus, an einem Fleck Tag ein Tag aus und in meinem eigenen Dreck rumsitzen. Die feine Nase, der Gestank, sie wurde traurig, wurde krank, und wenn sie sehr krank wurde, gab es Spritzen. Sie wurde zum Decken kommandiert, sie hat es niemals akzeptiert, dass Schweine seien nur Ferkelzucht und Mastwort. Und wenn man ihren Willen brach, dachte sie dran, wie Mutter sprach. Die Würde des Schweins ist unantastbar. Mein Kind, die Würde des Schweins ist unantastbar. Dann fuhr der Viehtransporter vor, man packte sie an Schwanz und Ohr, zusammen mit ihren Leidensgenossen. Die zitterten und quiekten bang und fuhren und standen stundenlang, viel länger noch als üblich eingeschlossen. Das Schwein ist schlau, so ahnt es schon die tragische Situation. Sie wusste, dass dies ihre letzte Rast war. Sie hat den Schlachthof gleich erkannt und sie ging ohne Widerstand. Die Würde des Schweins ist unantastbar. Die Würde des Schweins ist unantastbar. Sie hat den Himmel nie gesehen, durfte nie auf einer Weide stehen, hat nie im frischen, trockenen Stroh gesessen. Sie hat sich nie im Schlamm gesuhlt, freudig gepaart und eingekuhlt. Wie könnte ich dies Häufchen elend essen? Die Speisekarte in der Hand sehe ich über den Tellerrand. Ich kann die Bilder wohl nie mehr vergessen. Ich möchte nicht, du armes Schwein, an deinem Leid mitschuldig sein, wenn ich in diesem Restaurant zu Gast war. Und ich bestell von nun an wohl den überbackenen Blumenkohl. Die Würde des Schweins ist unantastbar. Mein Kind, die Würde des Schweins ist unantastbar.
Warum wird man in den Werbeprospekten von Supermarktdiscountern geduzt? Fragt sich unser Kollege Hans Wichmann, der niemandem der Prospektherstellern das Du angeboten hat. Hören Sie nun Anmerkungen zum Duzen von Hans Wichmann.
Einen Ort, wo man sich immer auf dich freut, den wünsche ich dir. Unter Jugendlichen ist es ja normal, dass man sich duzt. So bis zu der Zeit, wo zum Beispiel das Berufsleben anfängt und der Vorgesetzte gesiezt wird oder werden will oder auch nicht. Wie dem auch sei, für mich, der inzwischen das höhere Seniorenalter erreicht hat, sind das ganz alltägliche Umgangsformen. Selbst Studierende diskutieren mit ihrem Dekan oder Professor nicht im Duzton. Ein wenig Respekt gegenüber nicht mehr ganz so jungen Personen kann in mancher Hinsicht durchaus angebracht sein. Ich will hier nicht den Moralapostel spielen, doch was sich heutzutage viele Discounter einfallen lassen in ihren Prospekten bezüglich der Ansagen, wie zum Beispiel bei Tom, Knallerangebote immer da, wo du gerade bist, oder bei Aldi, mit Aldi kannst du's dir leisten. Was soll das? Ich habe diesen Konzernen nicht erlaubt, mich zu duzen. oder sollten eventuell damit nur die jüngeren Konsumenten angesprochen werden, so bis 40-Jährige vielleicht? Es könnte auch sein, dass ich völlig daneben denke und ich kann die angestellten Mitarbeiter bis hin zum Filialleiter im Einkaufsmarkt alle duzen. Nun ist es aber genug mit diesen Anschuldigungen, denn die Konzerne geben ja die Werbung vor und ich unterstütze meinen Einkaufsmarkt also weiter mit dem Einkauf. Aber duzen lassen will ich mich trotzdem nicht. Sonst sagt eines Tages der Filialleiter zu mir: Mensch, Hans, du musst das nicht immer so kritisch sehen.
Spirits up, we're here tonight, and that's enough. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. The party's on, the feeling's here, that only comes this time of year. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. The choir of children sing their song.
Wir verabschieden uns von Ihnen wieder mit einem kleinen Spruch, der Sie durch die Woche begleiten soll, diesmal von Shakespeare. Humor ist eines der besten Kleidungsstücke, die man in Gesellschaft tragen kann. In diesem Sinne wünschen Ihnen eine besinnliche Adventszeit Angela Kugel
und Jens-Peter Groth,
wo immer Sie uns zuhören.
We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.